Guten Morgen, lieber Florian, und ein wunderschönes und frohes, gesegnetes neues Jahr.
Einen wunderschönen guten Morgen, Daniel. Dir natürlich auch ein gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht.
Na, selbstverständlich. Zwischen den Tagen viel um die Ohren und du bist fleißig am Trainieren?
Ich habe zwischen den Tagen richtig durchgezogen, ja.
Ach Quatsch, erzähl keinen.
Ja, nicht trainiert. Ich meine Essen, Trinken, Feiern und Dart-WM.
Ja, momentan ganz groß, ne?
Ja, von Barnefeld und Gary Anderson frühzeitig ausgeschieden. Also es ist spannend.
Ja, gut, trainieren kannst du nächstes Jahr.
Ab 1.1. zieh es richtig durch. Dann wird kein Alkohol getrunken, richtig ernährt und viel trainiert.
So ist es.
Vatasia, der Jedermann-Podcast. Darüber müssen wir reden. Mit Velofiz und dem Jedermann-Jupp.
Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe 2020, zur 11. Episode von Vatasia. Vor mir darf ich, wie gerade schon angesprochen, begrüßen den Wintersocken Daniel Fietz.
Guten Morgen, ja, nochmal ein frohes neues Jahr. Mir gegenüber sitzt der Justus Jonas von Vatasia. Jupp, moin.
Moin, moin. Ja, wird immer besser hier. Ja, Thema Winter, Thema Trainieren. Da ist natürlich der Rollentrainer unumgänglich. Und da wollten wir mal anschneiden. Vielleicht auch mal, was gibt es für Rollentrainer? Gibt ja Direkttrainer zum Beispiel.
Meinst du den Direktantrieb?
Direktantrieb, ja. Entschuldigung, ja. Umgangssprachlich schon mal direkt. Der Unterschied ist, beim Direktantrieb, du spannst das Rad sofort ein, also den Rahmen mit Schaltung ohne Hinterrad.
Ja, ich gucke hier gerade auf einen auf so einen Direktantrieb beim Jupp im Keller. Im Gegensatz zu der klassischen, ja nicht klasse, die klassische freie Rolle ist ja die paar Metallstangen auf dem Boden, die mit Gummiseilen verbunden sind und wo wirklich frei drauf gefahren wird, also mit dem vollen Rad. Ein bisschen was für Puristen und Klassiker oder Altfahrradfahrer. Ich glaube, der moderne Fahrradfahrer meidet das mangels Technik noch, oder?
Ja, bei der freien Rolle muss man dazu sagen, da ist man halt auch nicht eingespannt, ne? Bei der anderen Rolle hast du das Rad eingespannt, das ist fixiert, also das ist relativ steif. Du kannst das nicht nach links und rechts bewegen. Und bei der freien Rolle kannst du es bewegen. Du kannst ja auch auf der freien Rolle, die ist, was ist die, so 40, 50 Zentimeter breit.
Ja.
Wenn du da zu weit nach rechts oder links fährst, kannst du auch mal den Abgang machen, ne?
Ja, ja, da gibt es, glaube ich, ganz viele YouTube-Videos von, die relativ lustig sind. Also oftmals das Losfahren. Wir hatten letztes Jahr, also 2019, hatten wir bei Rad am Ring tatsächlich nur eine freie Rolle zum Warmfahren dabei. Und ich bin ja fahrtechnisch noch unversierter als trainingstechnisch. Und das ist halt, du hängst hier da an einer Zeltstange, an so einem Pavillon-Ding hing ich. Also ich hatte Armmuskelkater mit vom Festhalten. Kollege König hat natürlich, der trainiert tatsächlich, glaube ich, auch richtig auf der freien Rolle zu Hause, auch mit Intervallen und so. Und hat sich dann darauf, ja, ich kann das alles. 2 Minuten später hing er in irgendwelchen Stühlen am Boden. Also die freie Rolle, die birgt Tücken, wobei richtig gute Fahrer da ja auch so Kunststücke können, wie mit einem Schlauch quasi, ja, ich sag mal, Seilchen springen.
Echt?
Quasi, ja, ja, also du, Vorderrad, Hinterrad drehen sich ja, muss man YouTube mal gucken. Dann mit dem Fahrradschlauch quasi wie als Seilchen durch erst Vorderrad und dann hinten, also nicht in einem Schwung, sondern so nach und nach.
Stück für Stück.
Aber da gibt es auch freihändig und also könnte ich nie.
Ja, dann gibt es noch die neben der freien Rolle, sage ich jetzt mal, die Rollen, wo halt das Rad fixiert wird. Also haben wir eben einmal gesagt mit Direktantrieb und einmal in Anführungszeichen mit Normalantrieb. Das heißt, ich spanne das Rad so ein, wie es ist. Und hab halt, in der Regel meistens packe ich mir einen anderen Mantel hinten drauf, weil der normale Reifen zu weich ist und ansonsten, glaube ich, sehr schnell runterradiert wird.
Und hast quasi eine Rolle, die ans Hinterrad oder an den Reifen gedrückt wird und mit Widerstand, mit einem Schwungrad dann den Widerstand regelt. Wie du gerade sagst, diese Rolle drückt auf den Reifen, radiert den das Hinterrad ja runter, ist, glaube ich, ja noch die... Ja, klassische Form nicht ganz, weil du sagtest gerade, das ist so was hast du gerade gesagt, Standard, normal. Ich glaube, wenn wir das in 2-3 Jahren besehen, ist der Direktantrieb das Ding. Also es ist ja jetzt schon so.
Der Wechsel ist im Gange.
Thema irgendwie Online-Spiel. Spiele mit ja. Rolle oder so, um das Wort Swift nicht zu benutzen, ist ja, macht ja mit einer anderen Rolle, ja, kannst du machen, macht aber nicht so Spaß, ne?
Der Nachteil, glaube ich, bei der in Anführungszeichen noch normalen Rolle, wo du mit Hinterrad auch fährst, ist, glaube ich, dass du bei hohen Wattleistungen rutschen die halt auch gerne mal durch. Ne?
Ja, das, du hast irgendwie immer, also ich glaube auch vom Fahrgefühl, auch da wieder, ich würde es wahrscheinlich nie merken, aber der visierte Fahrradfahrer, es ist ein ehrlicheres Gefühl, wenn das halt direkt, der Direktantrieb, halt wie der Name es sagt, dran ist und nicht halt das Hinterrad durch eine Rolle gestoppt. Es fühlt sich einfach besser an. Dann kommen technische Spielereien, wie du kennst es, wenn es berghoch geht im Spiel, dann wird der Widerstand angepasst. Das heißt, du musst nicht mit Schaltungen auf gucken, dass die Wattwerte stimmen, ja, sondern das macht diese Direktantriebrolle selber. Dann hat die Direktantriebsrolle meistens einen integrierten Wattmesser, was die Sache ja für Swift und so auch ganz interessant ja. macht und einfach macht. Ja, das sind so die Vorteile. Ist einfach ein Smart-Trainer.
Ja, man muss aber dazu sagen, glaube ich, nicht jede direkt angetriebene Rolle ist ein Smart-Trainer.
Nee, das stimmt. Nee,
es gibt auch ohne, also da gibt es auch preisliche Unterschiede. Der Smart-Trainer, das ist dann der Trainer, den man dann benutzt für Zwift, für was gibt's da noch alles?
Sufferfest. Da gibt's immer was, aber
diverse Plattformen und auf so einer Plattform wie Zwift ist quasi wie die sportliche PlayStation, ne?
Aber Zwift ist ja schon ein bisschen das OB oder das Tempotaschentuch der Computer-Rollenspiele. Also ich glaube, wenn du sagst, wir fahren Rolle, Zwift ist, wir reichen mir mal ein Tempo.
Ja.
Also das ist, glaube ich, denn Name. Der Name ist halt, steht über dem Spiel.
Ja, und man kann sich dann halt mit dem Computer vernetzen, mit diversen anderen Leuten komplett über die Welt.
Globus.
Hat dann auch so ein bisschen, so eine Spielform, wo man dann auch Sachen aufsammeln kann, ähnlich wie bei Mario Kart
genau.
mit Federn, dass man dann am Berg so eine Feder einlösen eine kann, dann wird man leichter. Windschatten, Aerohelm.
Muss ich gestehen, ich fahre seit anderthalb Jahren? Nee, in einem Jahr fahre ich Swift. Anderthalb Jahre, also habe ich das. Klar, im Winter ein bisschen mehr als im Sommer. Ich weiß erst seit 3-4 Wochen, als ein Kollege bei mir war und die Rolle mal getestet hat, weil er sie selber einholen wollte, hat er mir erklärt, was diese Symbole...
Ja.
Weil ich bin einfach doof gefahren und ich habe ja nicht so das technische Verständnis. Und der hat mir dann erklärt, wie ich das mit dem Handy dann quasi auslösen kann. Und
ja.
Da hast du ja schon den Spielcharakter. Also ich überlege mir auch so eine Konsole, Spielkonsolen-Ding zu holen.
Ja.
Und weiß nicht, ob das geht, aber so auslösen dann wie bei der PlayStation.
Ja, und du kannst dann Workouts fahren, du kannst Rennen fahren, du kannst einfach eine Strecke, was weiß ich, New York oder sonstige, Yorkshire,
New York, Innsbruck.
Das sind dann richtige Strecken, die visuell nachgebaut wurden mit ihren Steigungen.
Genau.
Ne? Und du kannst da dann entweder langfahren, wie gesagt, oder auch rennen. Und du kannst ja dann gewisse Levels erfahren, ne? Je nachdem, wie viel Kilometer, wie schnell, wie,
geht was das nicht für eine Leistung. Nach Schweißtropfen?
Zählen auch.
Die Schweißtropfen, ist ja oben nicht diese Anzeige mit dem.
Auch, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, bevor ich dir was Falsches erzähle, aber ich habe auch schon mal, wenn du berg runterfährst, dann kommt so, sie sind das erste Mal über 100 km/h gefahren.
Ja, genau.
Sie sind jetzt freigeschaltet für sowieso.
Für das Trikot.
Genau. XY. Genau, dann kannst du Trikots erfahren, du kannst Aerorahmen erfahren, Aerolaufräder und sowas.
Mhm.
Und dadurch, wenn du diese Sachen hast, bist du auch schneller im Rennen, weil du weniger Widerstand hast.
Ja.
Also es ist schon alles angepasst und du hast auch, wenn du in der Gruppe bist, natürlich Windschatten, wenn du hinter einem fährst. Das wird auch alles angerechnet. Das können halt alles diese Smart-Direkttrainer automatisch
ne?
regeln und du musst dann halt auch Berg hoch und runter schalten. Ne?
Ja, aber es ist ja angenehmer, finde ich. Ich hatte das nämlich bei meiner Rolle tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich, weil ich sie falsch eingestellt hatte. Manchmal hat sie als Smart-Trainer funktioniert,
ja.
dann ging es berghoch und dann wurde der Widerstand schwerer und manchmal eben nicht. Sondern fährst du ein Rennen, dann du siehst zwar, es geht berghoch, dann musst du halt selber schalten, also quasi ja nicht ein Direktantrieb, nicht Smart-Trainer.
Ja.
Geht auch, aber es ist schon cooler, wenn es automatisch macht. Macht so ein bisschen... Ja, nicht realistischen Eindruck, aber so ein bisschen doch interaktiver und abwechslungsreicher.
Ja, und unglaublich, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem, ne, und da denkst du ja eigentlich, bei Rolle gibt es keine Ausreden. Du setzt dich drauf, jeder fährt dieselbe Strecke, jeder muss die Leistung abbringen. Also du bist ja dann auch eingetragen mit Watt pro Kilo. Ne?
Das ist, nee, erzähl erstmal, da will ich ja was einhaken.
Und du gibst deine Größe an, dein Gewicht und dann wirst du ja eingestuft. Das heißt, der Schwerere muss auch am Berg mehr treten. Also ist alles so eigentlich wie, und es darf eigentlich keine Ausreden geben. Und dann kannst, aber wenn du jetzt nicht so einen Smart-Trainer hast, kannst du trotzdem irgendwie zwiften, indem du ein Leistungsmesser hast.
Genau.
Und fährst dann halt in demselben Gang, dann musst du halt nicht hoch und runter schalten. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf der Geraden fährst, fährst du, was weiß ich, 200 Watt und dann geht's den Berg hoch und du fährst einfach dein Tempo weiter, fährst dann mit 200 Watt den Berg hoch.
Wirst halt langsamer.
Genau, wirst automatisch langsamer. So. Und dann sagte er mir, nachdem ich mal Alpe d'Huez Swift hochgefahren bin,
ja, ne,
das ist Alpe d'Huez nachgebaut, sagte er, weil ich glaube ich ein paar Minuten oder Sekunden schneller war, ja, bei dir ist ja auch einfacher, du kannst ja schalten. Bei mir ist ja permanent, liegt permanent die Leistung an, das ist ja viel schwerer, wo ich mir denke, die größte Leistung kann man ja eigentlich nur bringen, wenn es wirklich gleichmäßig ist. So ein Zeitfahren, ne? Da hast du ja so die alles, die Profis versuchen sich ja auch mit Tempoverschärfung und wieder rausnehmen aus dem Rhythmus zu bringen und andere zu schwächen, weil es einfach schwieriger ist. Und da kannst du dir dann anhören, du hast es leichter, weil du ja hoch und runter schalten musst. Und
ja, aber das ist das Rennen, also das Rennfeeling. Auch da gibt es Ausreden wie bei uns auf der Straße sozusagen. Und da was ich gehört habe, es gibt ja mittlerweile richtig Rennserien, die dessen Namen ich so gar nicht weiß, aber die werden bei YouTube live übertragen.
Und kommentiert.
Und kommentiert.
Ne?
Und da ist es, glaube ich, so, es kann sein, dass ich jetzt komplett ein Mist laber, aber ich meine, mich daran zu erinnern, dass du als Top-Fahrer in dieser Rennserie, ich weiß nicht, ob es taggenau oder so, tatsächlich in einer Facebook-Gruppe also dich selber auf der Waage mit Anzeige der Waage posten musst, weil da können auch ein Kilo mehr oder weniger entscheidend sein, was Watt pro Kilo betrifft und im Berg. Da ist es ja noch interessanter wie auf der Straße, wo du Windschatten etc., klar hast du im Spiel auch, aber ja, ne, wo auch ein bisschen im Feld sich bewegen zählt ja da weniger und da wird es halt auch schon ganz genau kontrolliert. Und ich habe manchmal meine Theorie ist ja, dass manche Leute einfach, keine Ahnung, da die Makita-Schlagbohrer hinten an die Rolle gebaut haben, weil das also manchmal für Wattwerte sind, ich denke, Hut ab.
Ja.
Ich hörte auch mal von, dass oft im asiatischen Raum wohl Fahrer gibt, die dann irgendwie so 40 Kilo wiegen, laut Computerspiel,
ja, und
dann, keine Ahnung, 700 Watt einen Berg hochtreten können über 30 Minuten. Und da ist tatsächlich dadurch dann auch eine Anti-Doping-Agentur oder Bewegung in Swift gibt, die eher auf das Gewicht-Leistungsverhältnis beschränkt ist, um zu gucken, ob die Leute wirklich 40 Kilo wiegen oder nur das eine Bein der besagten Person.
Und davon mal vielleicht im Zusammenhang, gab es aber auch schon Leute, die wirklich hohe Leistungen bei Swift getreten haben und dadurch von Rennstellen, also da sind Rennställe aufmerksam geworden,
ja,
und einen Profivertrag bekommen haben.
Ich glaube, bei den Damen war das nicht bei
ja, ich glaube bei Sunweb oder so.
Nee, SRAM, Canyon irgendwas? Oder?
Ich weiß so, nicht. Ja.
Auf jeden Fall da.
Ich meine bei Sunweb, egal, ja.
Bei den Herren gab es, glaube ich, auch sowas. Bei Education, ich weiß es nicht. Oder der Mensch, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja auch schon mal gehört, dass es da gab eine Ausschreibung. Und ja, es ist ja von den reinen Leistungszahlen, wenn das Gewicht stimmt und geh mal von aus, du hast die Rolle nicht manipuliert und du hast nicht die Makita oder Hilti da hinten dran geschraubt, ist es ja sehr ehrlich, dass du Leistungswerte übermitteln kannst, auch jetzt, ohne dass ein Trainer daneben oder dich beim Rennen wirklich sieht, sondern der kann dann wahrscheinlich auf einer Entfernung sagen, jo, der kann treten, im ja, Flachen kann er drücken oder nicht. alle anderen Skills, die dazugehören, um auf der Straße in irgendeiner Form erfolgreich zu sein, ja, die kannst du halt da nicht sehen, das ist auf jeden Fall ein schöner Indikator, ne?
Ja,
um sozusagen, das ist die neue Rolle, die moderne Rollenwelt. Ich überlege gerade, haben wir was vergessen? Wir haben die normale Rolle, wir haben die freie Rolle, wir haben den Direktantrieb. Gibt es
den alten Ergotrainer?
Ja, den alten Ergotrainer, wobei da gibt es ja immer noch Versuche, gibt es, hast du das Wahoo Bike gesehen?
Nee, aber von gehört.
Boah, Alter, 3.500 Euro? Finde ich viel Geld, aber im Verhältnis, was ein normales Fahrrad kostet, was du ja auch, was eine anständige Rolle, ein Smart-Trainer, bist ein Taui los, wenn du Pech hast.
Ja.
Dann kannst du ja noch dieses vorne zum Einspannen, das Berg hoch und Berg runter fährst und so.
Ja.
Kostet ja, glaube ich, immer 500, 600 Euro. Finde ich die 3.500 im Verhältnis. Aber das Geile ist, du kannst dein Rad fotografieren mit einer App.
Ja.
Und dann gibt er dir die Daten, wie du das Wahoo-Rad einstellst.
Und hast 1:1
ja, wie dein Alt. Dann kannst ja, du den Lenker vorne, die Bremsgriffe, kannst du einstellen, ob du eine SRAM, eine Camper oder eine Shimano-Schaltung hast.
Krass.
Du kannst, geil, du kannst Kurbellängen variieren.
Ja.
Weil da die Kurbel, also der Kurbelarm ein bisschen breiter ist mit verschiedenen Löchern drin, ja, die dann verschiedene Längen hat, was gar mal hier für die Bikefitter und so wahrscheinlich sehr interessant ist, weil ja, im Kurbelbereich redest du ja oft von Millimetern,
ja,
aber du kaufst ja keine neue Kurbel, um mal zu gucken, wie 2 Millimeter weniger sich anfühlt. Ne? Also ja, der Aufwand, um eine Kurbel zu tauschen, ist halt finanziell sehr hoch. Kannst du da durchspielen? Eigentlich eine geile Sache. Ja, also preislich viel Geld, aber im Verhältnis, was du da generell oft, wenn ich hier auf dein Rollenrad sehe, ich sehe hier, sind das 80 Millimeter? Ne, 60 Millimeter Aero-Felge vorne drauf.
Ja, musst du auf der Rolle haben, ne?
Weltklasse, ein Carbonrad auf der Rolle, da können wir gleich mal direkt zum Thema kommen, Carbonrad auf der Rolle.
Ja, das wäre das Nächste, ne? Jetzt haben wir alle Rollen durch, mit welchem Rad fahre ich auf der Rolle, ne? Und da scheiden sich ja auch die Geister, wenn du da mal ins Forum guckst, da gibt's ja von bis und da hieß es oder heißt es sehr oft, auf keinen Fall mit dem Carbonrahmen.
So kenne ich's auch.
Der bricht.
So kenne ich's auch. Ich fahre mein 12 Jahre altes allererstes Alu-Rennrad mit meiner 10-fach Shimano-Schaltung drauf. Ich weiß gar nicht, wie das Vorderrad drauf ist, irgendwas damit zählt. Das steht da fest, wird wahrscheinlich den Keller nie wieder verlassen. Ja, ja, das passt mir, das ist gut. Du fährst feinstes Carbon, wie ich hier sehe?
Ich fahre tatsächlich feinstes Carbon, also mein leichtes Bergfahrrad habe ich da jetzt drauf gesetzt.
Der Jedermann-Jupp hat ein Bergfahrrad.
Ja, weil
Katzenarsch und 60 Kilo braucht ein Bergfahrrad.
Oh, mein feiner Herr. Mein erstes oder mein zweites Rad, mein erstes Alurad, mein erstes war noch ein Stahlrad, das ist zu schade, aber mein Alurad, das dient als Winter- und Pendelrad. Und deswegen habe ich halt ein Carbonrad auf der Rolle und habe mich dann natürlich auch damit auseinandergesetzt, darf man jetzt einen Carbonrahmen fahren auf der Rolle oder nicht?
Okay, also so, ich kenne es, man macht es nicht, der Radfahrer macht es nicht, weil halt, ich bin jetzt kein Ingenieur, da kannst du wahrscheinlich gleich mehr zu erzählen, wegen diesen, keine Ahnung, dass er brechen kann, Punkt. Jetzt bist du dran.
Ja, also, erstmal, viele denken ja zum Beispiel bei Carbon, das bricht wie Glas, ne? Sprich, wenn es bricht, ist es durch.
Ja, wobei, wenn du doch mal so gebrochene Rahmen hast, hast du doch so Fasern auch so ein bisschen. Das ist doch ein bisschen wie, wenn du, also keine Ahnung, so, was weiß ich, so ein Faserstrauch brichst und dann sind doch so.
Ja, also das ist oft so im Volk der Glaube, ne? So, wenn Carbon bricht, ist es komplett durch. Also okay, es wird wie Glas brechen, da ist keine Vorwarnung oder sowas. Aber wenn man sich halt mal damit befasst, wie Carbon oder was ist Carbon? Carbon sind einzelne Fasern, die zu Matten gewebt werden.
Okay.
So, und dann hast du natürlich mehrere Lagen. Ne? Mhm. Wenn du jetzt einen dünnen, leichten Rahmen hast, der für Bergfahrer sein soll, dann hast du weniger Matten, die dann mit einem Harz zusammen gebacken werden in Formen. Ne? Mhm. Wenn du ein steiferes Rad, ein Aerorad haben willst, da packen die natürlich mehr Matten rein und dann wiegt der Rahmen halt auch schon mal mehr als ein Kilo.
Jetzt erzähle ich dir mal ein schönes, gefährliches Halbwissen von mir aus früher, vor, was haben wir, 2020, 10, 12, 13, 14 Jahren, als die Carbonrahmen so im Profibereich festen Bestandteil waren, die Rahmen immer leichter und die Carbonlagen immer dünner wurden, sind teilweise bei den Profis die Rahmen am Oberrohr gebrochen, weil die sich am Start immer aufs Oberrohr gesetzt haben. Also so eingeklickt, so lässt sich drauf. Ein Profi wiegt nichts, der Arschknochen kommt durch die Hose relativ gut durch, da ist nicht wie bei mir ordentlich Fett drum. Ja. Dann sind tatsächlich oben Rahmen eingedrückt worden, weil es einfach zu dünn war und die da drauf gesessen haben. Daraufhin wurden Profi, es gab mal eine Zeit, da waren Profirahmen anders laminiert, gebacken, keine Ahnung, als der Allerweltsrahmen. Also ein Hersteller hatte einmal eine Profi-Edition normal. Der Unterschied war, dass am Oberrohr mehr Laken war, damit die drauf sitzen konnten.
Wahnsinn. Das war's. Ja, zu Rahmen und wie das funktioniert, können wir auch mal in der nächsten kommenden Folge drauf eingehen. Aber um nochmal zurückzukommen, du hast dann halt mehrere Lagen.
Ja.
Und wie du gerade schon richtig erkannt hast, wenn du eine Lage hast, sagen wir mal, wie ein Brett.
Ja.
So, hast du gebacken. Dann fängst du an, das Brett zu biegen. So, dann hast du ja innen, werden in der Biegung die Fasern quasi zusammengedrückt.
Ja.
Und außen werden sie überstreckt.
Der Ingenieur Jupp spricht, ich kann dir folgen.
So, wenn jetzt was überlastet werden sollte, welche reißen zuerst?
Ja, die gestreckten innen, wenn die gestaucht, ich weiß nicht, ob die gestaucht, dann irgendwie so wie die Feder, so Spannung wegbrechen, keine Ahnung.
Die äußeren.
Ja.
die werden ja am längsten gezogen im Prinzip. Ja. So, die werden als erstes brechen. Mhm. Es brechen ja, sagen wir mal, du hast 20 Lagen, ja, was jetzt nicht ungewöhnlich wäre.
Okay.
Du hast 20 Lagen, dann reißt ja zuerst die äußere,
ja,
danach die zweite, dann die dritte.
Mhm.
Wenn die Kraft noch größer wird und weiter anhält, dann die vierte, die fünfte. Klar, wenn die Kraft irgendwann so groß ist, dann kann auch sein, dass du mit einem Mal alle brichst, ja, wenn du voll Auto fährst oder sowas, ja, klar, ne, klar. Aber bei einer normalen Belastung, die vielleicht ein bisschen zu stark ist für den Rahmen,
mhm,
bricht natürlich, wird erstmal die Kraft abgefangen von der äußeren Faser und dann die nächste und dann die nächste halt, ja, bis die Kraft aufgefangen wurde.
Mhm.
So. Und sowas kann man natürlich auch sehen am Rahmen. Sowas siehst du auch. Klar, wenn kannst du auch ein Haarriss haben, wovon immer alle reden. Das kannst du aber.
Röntgelassen.
Ja. Aber so funktioniert das in der Regel.
Okay.
So. Und die Kräfte, die jetzt auf den Carbonrahmen wirken,
ja,
die wirken ja auf den Alurahmen genauso.
Ja, ja, klar.
Also warum sollst du jetzt mit, also und Alu bricht auch irgendwann. Das ist ja ähnlich wie Carbon, sage ich mal, ne?
Mhm.
Das ermüdet sich, da wird dann auch, wenn du überstreckst, außen hast du mehr Kräfte, die dann da drauf, beziehungsweise mehr Spannung.
Mhm.
So, du hast ja Zug- und Streckgrenze und so, wollen jetzt nicht zu tief rein. Aber irgendwann merkst du ja auch bei Alu, wenn du mal Alu gebrochen hast, das wird irgendwann weich, immer weicher und dann ist es durch.
Ja, ich bin Verkäufer, du bist Ingenieur.
Ja.
Ich hab da keine Ahnung. Also ja, ich kann dir folgen.
Theoretisch,
ja, genau.
Und deswegen, ne, also du Alu bricht irgendwann, Carbon bricht. Mhm. Und wenn du überlegst, was du auch für Kräfte auf diese Rahmen produzierst, wenn du, manchmal wundere ich mich selber, wenn du im Rennen halt nicht ausweichen kannst und ballerst total mit durch so ein Schlagloch durch.
Geht das dann, da frage ich mich immer, jetzt habe ich ja jetzt mal einen vom Fach mir gegenüber sitzen, wenn man da durchballert, trifft es doch zuerst die Felge.
Ja, die Felge trifft es natürlich.
Na, da denke ich immer so, scheiße, die Dinger müssen doch durch sein.
Die Gabel, ne, federt mit, so das flext ja hoch bis zu deinem Körper letztendlich, kriegst du den Stoß noch,
ja,
ab.
Ja, stimmt.
Ne? Das geht ja einmal quasi von unten nach oben durch. Aber da will ich auch keine Zeitlupe sehen, wie es die Gabel nach hinten drückt, wie es die Felge nach oben staucht, wie es die Felge zusammenstaucht, ich und dass da keine Speiche bricht oder.
Ne? Doch, bei mir öfter.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und das sind ja Kräfte, die sind, also ich würde sagen, solche Kräfte kriegst du vertikal nicht bei der Rolle hin. So.
Okay, ja gut, aber was ich mir vorstellen jetzt, kann, ist als Laie, dass wenn das eigentlich, ich gucke jetzt gerade wie auf deine Rolle, wenn das Rad hinten eingespannt ist und du im Wiege tritt und das Rad halt nicht mitwippen kann, wobei da gab es doch mal, ich glaube, Kinetik oder so, hat doch mal eine Rolle, wo du mitwippen kannst, hat sich nie durchgesetzt, komischerweise. Wenn du dann hin und her wippst oder sprintest, dass dann das Rad quasi die Kräfte nicht in der Bewegung verteilen kann, sondern halt mehr oder minder steif am Boden steht und dass es da dann zu Verwindungsbrüchen oder wie das heißt, kommen könnte.
Theoretisch kriegst du alles irgendwie mal kaputt, wenn,
ja,
du halt zu viel Kraft einwirken lässt. Aber auch bei diesen Kräften, die wirken also ja auch genauso auf den Alurahmen. Und ob heutige Carbonrahmen stärker sind als Alu, ich weiß es nicht.
Da bin ich mir gerade
überlegen. Das ist wahrscheinlich vom Rahmen zu Rahmen unterschiedlich. Mhm. Ich habe mich nochmal bei unserem Carbon-Doktor vergewissern lassen,
okay,
der Luft- und Raumfahrt studiert hat und lange Zeit im Forschungszentrum hier von der deutschen Luft- und Raumfahrt gearbeitet, mhm, hat. Und zwar spezialisiert auf Carbon, hier, okay, diese Heat Shields und sowas, was sie dann hier für die für Space Shuttle für und sowas entwickeln, ja. Und der repariert dir halt tatsächlich auch gebrochene Carbonrahmen. Und viele sagen, ja, einmal gebrochen, darfst du nie wieder fahren, lebensgefährlich und sowas. Und der hat bei uns auch mal eine Stunde Vortrag gehalten, was sehr interessant war und hat dann halt belegt, warum das nicht so ist. Hat mal einen Rahmen in 4 Stücke gesägt, wieder repariert und mitgefahren oder fährt damit, um zu zeigen, das funktioniert alles. Ne? Er hat auch, glaube ich, Physik hat er auch studiert.
Er weiß, was er
ganz,
tut. Er
ganz
weiß,
schlaues Kerlchen. Und ihn habe ich noch mal gefragt, Jung, wie schaut's aus? Weil im Forum hörst du 1000 Sachen, darf man Carbon auf der Rolle fahren? Und er sagt ganz klar, ja. Und dann habe ich auch noch weiter gesehen, dass auch Canyon jetzt die ersten Rahmen ausdrücklich, die ersten Carbonrahmen für die Rolle freigibt.
Ja, das ist halt, wie gesagt, die Zukunft. Wahrscheinlich kommt die Angst vor Carbon auf der Rolle aus der Zeit vor, wie gesagt, vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder länger her, wo Carbon relativ neu war im Radsport, in der breiten Masse des Radsports. Und da, wie du sagst, die Räder sollen immer leicht sein, dann oftmals geht das zulasten der Stabilität oder der Haltbarkeit. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir Scheibenbremsen, Räder mit mehr oder minder Serienmaterial auf die 7 oder 6,8 erlaubten Kilos kriegt, ohne dass man da jetzt irgendwo Löcher reinbohren muss zum Sparen oder so. Wahrscheinlich ist das Material mittlerweile stabiler, steifer, langlebiger und dennoch leichter als vor 10, 15 Jahren.
Ja, die Entwicklung ging sicherlich weiter. Man darf natürlich auch Carbon nicht mit Kunststoff oder Plastik oder sowas verwechseln, ne, was du brichst, was dann in Splittern aufgeht, ne. Das ist ja auch bei Carbon nicht so. Wenn du das zerbrichst, hast du ja keine Splitter. Nee,
hast du so Fasern, hast
genau.
du. Genau. Ne? Es gibt ja auch oft Thema, man darf ein Carbonrad mal gestürzt, also nie wieder fahren. Also mein Vater ist auch vor langer Zeit damals im schönen Rennen, damals in Nürnberg, in der Altstadt weggerutscht und ihm ist einer hinten drüber gefahren, glaube ich, in etwa war es. Und da war die Strebe hinten gerissen, also gebrochen komplett. Und da habe ich diese Fasern halt gesehen. Ja. Vereinfacht gesagt, beim Bekannten aus Dortmund, meine ich, der hat da quasi ein Styroporstück reingesetzt, als Fixierung, dass diese zwei getrennten Streben halten. Und hat dann ganz einfach, hat dann Carbon drum gewickelt.
Carbonmatten, ja.
Also man sieht es. Aber das Rad fährt er heute noch.
Ja. Ja, und diese Geschichte macht hier der Carbon-Doktor von innen. Der hat dann wie so einen Aufblasebalg. Der fährt dann quasi diese Carbonmatten, führt der von innen rein.
Ja.
Und dann da rein so ein Aufblasebalg.
Mhm.
Bläst das dann auf, dass es dann quasi an die Wände gedrückt wird, okay, und dann wird das.
Also dass es optisch schöner ist von außen.
Du siehst einfach. Es nicht mehr nachher. Das ist,
gut, weil es war bei dem Rad war es einfach nur, es war auch nicht teuer, aber Hauptsache es hält und stabil.
Was vielleicht auch ähnlich ist, hast du schon mal so einen Haselnussstecken gebrochenen frischen?
Einen was?
Ein Stock von einer Haselnuss zum Beispiel.
Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber
Wenn du als Kind mal Bogen gebaut hast.
Ich wusste nicht, dass eine Haselnuss war.
Ja. Du als Kind mal Pfeil und Bogen gebaut hast, ne? Du hast diesen Stock, irgendwann hast du den Bogen mal überspannt, so wie du es heute auf der Party machst, so hat man es damals am Bogen gemacht, ja? Und dann ist der gebrochen, aber war ja nicht getrennt. Dann waren außen die Fasern alle gerissen, hast du gesehen? Aber der hing innen noch zusammen an Fasern.
Ja,
so, stimmt. Und wie oft musstest du den biegen, bis du den letztendlich mal komplett durchhattest?
Stimmt.
Und so ist das auch ähnlich
bei Carbon. Also Carbon. Ab auf die Rolle mit dem Carbonrahmen. Wir geben keine Garantie, dass es funktioniert.
Aber es gibt keine Ausreden mehr.
Aber es gibt keine Ausreden mehr. Training, Training, Training.
Apropos Training. Training befinden wir uns teilweise auf dem Radweg, aber auch manchmal auf der Straße. Da gibt es natürlich das leidige Thema Rennräder auf der Straße. Nervt. Warum fahren die keinen Radweg?
Zu dritt nebeneinander.
Zu viert. Man hört ja mal die tollsten Geschichten. Ne? Ihr fahrt ja alle nebeneinander. Also wenn du mit
vier Leuten fährst, bist du mit sechs Leuten nebeneinander gefahren.
Ungefähr. Ne? Was soll das? Kann natürlich kein Mensch verstehen, außer die Leute, die natürlich selber Rad fahren. Mhm. Wie sind da eigentlich die Regeln? Die Regeln im so gesetzesmäßig im Straßenverkehr. Darf ich nebeneinander fahren?
Ja, das ewige, leidige Thema, Fahrrad, Autofahrer, wir haben es, glaube ich, auf der Agenda seit der ersten Folge, hast du es mal gesagt, ich will nicht mehr drüber sprechen, gesagt, ja, aber das ist ja so ein ewiges Thema, lass uns das im Winter machen. Und jetzt haben wir es tatsächlich diesmal, ist es soweit, ne?
Ja.
Wir haben es reifen lassen, möchte ich behaupten, wie einen guten Wein. Ich habe mich dann gestern Abend mal hingesetzt und mich mal schlau gemacht. Es ist gar nicht so einfach, sich da im Internet mit wenigen Mausklicks was rauszufinden, dass man denkt, ich google jetzt einfach mal, wie darf ich als Fahrradfahrer auf der Straße fahren oder nicht.
Ja,
es gibt ein bisschen was, aber man muss da schon so ein bisschen mal ins Detail gehen. Und jetzt bin ich gerade mal am Suchen, weil die Straßenverkehrsordnung, die besagt, Radfahrer müssen einzeln hintereinander fahren. Paragraph 2 Absatz 4 Straßenverkehrsordnung. Wenn der Verkehr nicht behindert wird, dürfen sie auch nebeneinander fahren.
Egal wie viele.
Das steht jetzt hier nicht.
Okay.
Dazu komme ich gleich nochmal, weil ich habe mal eine Rechnung aufgemacht, die leider für uns nicht so gut ausfällt, wenn ich ehrlich bin, was mir auch ein bisschen wir müssen das noch schön rechnen. Vielleicht habe ich mich mal vertan.
Wir sind doch neutral.
Genau. Hau raus. Genau. Also, es ist wie folgt. Der Fahrradfahrer, der auf der Straße, also grundsätzlich, um es mal zusammenzufassen, laut Straßenverkehrsordnung und den juristischen Auslegungen, die ich im Internet gefunden habe, dürfen Fahrradfahrer auf der Straße fahren, es sei denn, es gibt ein blaues Radwegeschild.
Schild, ja.
Wobei da auch die Auslegungen wieder ganz, ganz offen sind, weil wenn dieser Radweg nicht befahrbar ist, in dem Beispiel, das im Internet oft gefunden wird, ist das Thema Schnee und Eis.
Ja.
Dann darf der Fahrradfahrer auf der Straße fahren. Er ist nicht gezwungen, die vereisten Radwege zu benutzen. Genauso übrigens auch Gehwege. Fußgänger dürfen dann auch auf die Straße ausweichen, wenn Gehwege nicht passierbar sind. Da ist halt also sehr viel möglich. Was ich nicht ganz rausgefunden habe, was ich echt mal gesucht habe, ist das Thema, was ist, wenn ein Radweg vorhanden ist, der aber gelinde gesagt in die Jahre gekommen ist und einfach scheiße ist. Thematik Wurzeln durch, Sträucher halb über den Radweg, dass halt ein Fahren nicht möglich ist oder halt mit unseren Rennrädern zum Beispiel auch unfallfrei nicht möglich ist. Mehr oder minder bei dir vor der Haustür unten im Tal hat mein Vater sich ja mal auf dem Radweg eine Wurzel lang gemacht, die kam und sich da, glaube ich, Schlüsselbein gebrochen sogar. Ne?
Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Ne? Also ich meine, wenn man sagt, Fahrradweg nicht befahrbar ist, da würde ich jetzt auch nicht nur Glatteis zuzählen, sondern wie du sagst, wenn da die Wurzeln manchmal bestimmt 10, 15 Zentimeter hohe Teerblasen hochdrücken und du fährst da drüber und du bist gefährdet zu stürzen,
ja,
dann würde ich sagen, ist dieser Fahrradweg nicht passierbar, was natürlich letztendlich im Einzelfall dann Auslegungssache ist, denke ich mal, wenn es dann vor Gericht kommen sollte.
Dazu sagt die Straßenverkehrsordnung auch in § 2 Absatz 4, regelt die Benutzungspflicht von Radwegen. Diese gilt nur, wenn ein Radweg mit einem entsprechenden Schild, blau mit dem weißen Fahrradsymbol, Zeichen 237, 240 oder 241, gekennzeichnet ist. Ungekennzeichnete Radwege dürfen benutzt werden, eine Verpflichtung besteht jedoch nicht. Das heißt, wenn kein blaues Schild, kannst du fahren, wo du willst.
Ja.
In Anführungszeichen, auf dem blauen musst du es. Dann geht es noch weiter, ob du auf der linken oder rechten Seite fahren darfst, wenn links auch ein Radweg ist. Da gibt es spezielle Sachen, aber ich denke mal, das ist die Ausnahme.
Ja, es gibt ja auch so Schilder, blaue Fußgängerschilder, wo drunter dieses weiße Schild steht, fahrradfrei. Und ich hatte tatsächlich mal einen Unfall, wo uns die Vorfahrt genommen wurde. Und bei diesen Schildern ist es dem Fahrradfahrer gestattet, den Fußgängerweg zu befahren, mit Rücksicht auf die Fußgänger.
Stimmt. Da ist es aber so, dass du als Fahrradfahrer wirklich in der defensiven Pflicht bist, was ich rausgefunden habe. Das heißt, auf einem Fußgängerweg bist du gezwungen, ganz langsam zu fahren, Rücksicht auf die Fußgänger zu nehmen, gegebenenfalls abzusteigen. So steht es in der Straßenverkehrsordnung.
Ja, bist aber nicht verpflichtet, auf dem Weg zu fahren, sondern du kannst auch die Straße benutzen. Und ich hatte, wie gesagt, mal einen Unfall, wo uns die Vorfahrt genommen wurde. Und der Anwalt der Gegnerin, der Unfallverursacherin, der versucht natürlich dann alles für seine Mandantin rauszuholen.
Ja.
Und der hat uns dann halt auch gefragt, ne, und sagte dann, hat mich dann gewundert, warum er da nicht so im Bilde war. Aber ich habe mich vorher informiert und er hat dann halt gefragt, ja, warum haben Sie denn nicht den Fahrradweg benutzt?
Ja.
Ne, und dann habe ich halt als Argument gebracht, ja, weil er wahrscheinlich nicht befahrbar war. So, und dann hatte er aber schon Bilder gemacht und hatte dann große Bilder ausgedruckt, dem Richter und mir gezeigt und sagte, ja, aber ich war vor Ort, habe mir das angeguckt, der Fahrradweg ist doch in einwandfreiem Zustand. Ne? Und dann habe ich dieses Schild gesehen und habe gesagt, ja, da muss ich aber korrigieren, das ist kein Fahrradweg, das ist ein Fußgängerweg, der für Fahrradfahrer freigegeben ist und da sind wir nicht verpflichtet, drauf zu fahren. Das sieht man hier ganz schön auf ihrem Foto. War am Gucken, die Richterin hat sich das Bild nochmal kommen lassen.
Mhm.
Ja, sagt sie, das ist korrekt, da müssen sie nicht drauf fahren. Ja, stand er dann da, ne? Aber bei diesen Schildern ist man nicht verpflichtet zu fahren.
Mhm, das stimmt. Dann habe ich noch das leidige Thema nebeneinander fahren. Ich hatte es gerade eben am Anfang nochmal gesagt, nebeneinander fahren, hintereinander fahren. Gerade eben vorgelesen schon, dass grundsätzlich einzeln hintereinander gefahren werden muss. Wenn der Verkehr nicht gefährdet wird, darf man auch nebeneinander fahren. Ab 15 Fahrern ist man eine Gruppe laut Straßenverkehrsordnung.
War es nicht ab 16?
Ich meine 15 gestern gesehen, Sir.
Ja, ich meine, es wären 16 gewesen, wenn ich mich recht erinnere.
Eins von beiden, nimm mal eins von beiden. Auf jeden Fall ist meine Gruppe, da muss man nebeneinander fahren. Und wenn die Gruppe sogar größer ist, muss diese Gruppe sogar getrennt werden, damit es Autofahrern erleichtert wird, diese große Gruppe zu überholen.
Ja.
Jetzt zum Thema Überholen. Ja, wir beide fahren Fahrrad. Wir fahren nebeneinander, wir fahren auf einer handelsüblichen Hauptverkehrsstraße, Landstraße, also jetzt nicht in einem Dorf, so eine kleine 30er-Zone, normale Straße. Ich habe mich mal auf die Suche gemacht, wie breit ist so eine Straße?
Ja.
Eine, laut dem Fachanwalt für Verkehrsrecht in Oldenburg, dem Herrn Stefan Herbers, gibt es eine Richtlinie, die ich leider nicht gefunden habe, deswegen Zitat dieses Anwaltes, ist eine Hauptverkehrsstraße im Regelfall mindestens 5,50 Meter bis 7,50 Meter breit. Das ist eine Richtlinie. So, nehmen wir mal den Mittelwert, 6,50 Meter ist so eine Straße breit. Das heißt, für mich als Idiot, zwei Fahrbahnen, ne, sind 3,25 Meter pro Fahrbahn.
Ja.
So, jetzt fahren wir da mit dem Fahrrad drauf. Das heißt, wir fahren auch mit dem Fahrrad drauf jetzt muss ich mal kurz suchen, weil dieser Ausdruck ist so geil. Für Fahrräder gilt die Verkehrsraumbreite von 1 Meter. Das heißt, wenn du als Fahrradfahrer fährst, hast du quasi 50 Zentimeter links, rechts. Vorne hinten ist dein Verkehrsraum, den du beanspruchst als Fahrradfahrer.
Den du nutzen darfst oder solltest.
Ja, genau, den du auch rein mathematisch so in der Aufteilung für dich beanspruchen darfst. Dann hat der Bundesgerichtshof 1957 geurteilt, dass ein Abstand zum Seitengehweg oder Böschung oder zum Ende des Fahrbahnstreifens sozusagen von mindestens 75 bis 80 Zentimeter sein muss.
Okay.
So, das heißt, wir haben 3,25 Meter Fahrbahn.
Ja.
Wir haben 80 Zentimeter zur Seite.
Ja.
Wir selber sind 1 Meter breit.
Ja.
Welche Daten brauchen wir noch für die Sache? Ich blätter weiter. Dann gibt es einen Mindestabstand beim Überholen. Auch der ist gesetzlich, habe ich nicht genau gefunden, aber der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, empfiehlt auf seiner Homepage oder sagt, ein Mindestabstand zum Überholen eines Fahrradfahrers sind 1,50 Meter.
Ja.
So, das heißt, erstmal in dem Beispiel, wir fahren alleine. 3,45 Meter, 25 ist die Bahn lang. Mit den ganzen Abzügen, bla 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 bla, bleibt dem Autofahrer auf seiner Spur sage und schreibe noch 0,5 Meter. Zu überholen. Das wiederum heißt, im Umkehrschluss, wenn eine durchgezogene Linie ist in der Mitte, auch wenn du alleine auf der Straße fährst, darf der dich gar nicht überholen. Punkt.
Ja.
Jetzt kommt aber das Problem des Ganzen. Ist die Linie nicht durchgezogen? Und also sprich, man darf überholen. Es ist einsichtig, bla bla bla. Und wir beide fahren nebeneinander. Was ja eigentlich, wie wir gelernt haben, wenn wir die nicht behindern, alles okay ist.
Ja.
Wir benötigen ja ungefähr 2,75 Meter als alleiniger Fahrer
zu
fahren. Jetzt fährst du noch neben mir. Das heißt, du benötigst auch wieder 1 Meter.
1 Meter dazu noch, ja.
Richtig. So, das heißt, du überlappst schon 1,50 Meter in die andere Fahrbahn.
Ja.
Sozusagen. Und haben dann quasi nur noch einen Rest von 1,75 Meter zum linken Fahrbahn. Streifenrand. Ich hoffe, das ist verständlich. So, und jetzt haben wir das Problem, weil ein Auto auch per Gesetz mindestens 30 Zentimeter Reifenabstand zur Bordsteinkante haben muss.
Ja.
Bleiben nur noch 1,50 Meter Rest. Und der durchschnittliche Golf, der normale Golf 7, hat mit Spiegeln eine Breite von 2 Metern. Das heißt, wenn wir beide nebeneinander fahren, auf einer durchschnittlichen Bundesstraße, Landstraße, bla bla bla, darf uns per Gesetz der Golf nicht überholen, weil es nicht ausreicht. Heißt aber im Umkehrschluss wieder, wir behindern ihn. Das heißt, wir dürfen nicht nebeneinander fahren.
Sie, also...
Scheiße viel Zahl.
Es ist viel Text- und Gesetzeskrempel. Aber im Endeffekt muss man, denke ich mal, Sinn und Verstand walten lassen.
Ja, Läwe und Läwe Losse, wie der Kölner sagt.
Genau. Und da muss man sich halt auch mal hinterfragen. Also erstmal für die Leute, warum fahren Radfahrer nebeneinander. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man halt zu zweit fährt und halt wie wenn man auch spazieren geht. Dann geht man ja auch nebeneinander und unterhält sich vielleicht mal. Klar. So, man macht das ja nicht, um Autofahrer zu nerven. Klar sollte man nicht auf der Bundesstraße nebeneinander fahren und sich unterhalten. Das macht keinen Sinn. Ja,
richtig.
Aber wenn man jetzt mal, sag ich mal, auf einem geteerten Feldweg unterwegs ist und sich unterhält, dann ist es ja okay, weil du auch von hinten die Autos ranfahren hörst, reißt dich hintereinander ein, der kann vorbeifahren und dann ist es doch gut. Ne?
Klar.
So, jetzt aber, wenn du mal die Situation, sag ich mal, du fährst, angenommen, du fährst mal auf der Bundesstraße nebeneinander oder auf einer größeren Straße. So, hörst den nicht direkt, der da von hinten kommt. Oder du hörst ihn und reißt dich auch hintereinander ein. Da sind ja manche dann auch so in ihrer Verkehrserziehungsmaßnahme, fühlen sich so verpflichtet, dir beizubringen, dass du gerade Unrecht getan hast.
Mhm.
Da sind natürlich keine Rennradfahrer, sondern es sind reine Autofahrer, weil die, die Rennrad fahren, verstehen ja schon mal die Situation.
Ja,
ne?
Ja, klar.
So, dann hast du halt quasi die Leute, die Rennrad fahren, begreifen das. Dann hast du die Leute, die gelassen sind. Oder wie du sagst, leve, leve, losse. Die überholen auch einfach. Und dann hast du andere, die aus welchen Gründen auch immer schon pauschal 180
Puls haben.
Puls haben, bar auf dem Kessel, ne? Auf der Arbeit läuft es nicht, zu Hause läuft es nicht, alles ist kacke, das Kreisliga C-Spiel durfte auch nicht mehr pfeifen, ne? So, und der muss halt seinen Dampf ablassen.
Gegen Schiedsrichter, das war ich auch mal.
Ja, der muss halt seinen Dampf ablassen.
Ja, klar.
Also, was macht er? Er fährt vorbei, er geht in die Eisen, er benutzt die seine Wassersprinkleranlage, ne? Die Scheibenwaschanlage, um dich nass zu machen. So, aus welchem Grund? Nicht, weil er nicht vorbeikam und du ihn behindert hast, weil in der Regel, wenn du halt nebeneinander fährst, ich weiß nicht, du kennst das ja auch, du fährst fast Lenker an Lenker und brauchst fast keinen Meter, ne? Und er kommt dicke vorbei und vorher haben dich auch schon 10 Autos, sage ich jetzt mal, überholt. Aber der eine, der haut dann die Scheibenwaschanlage an. So. Und diese Situation einfach mal kopiert, ja, du hast zwei nebeneinander fahren, der andere kommt vorbei, wird nicht behindert, muss allerdings einmal lenken dafür. So, diese Situation kopierst du einfach mal auf den Radweg. Sprich, du hast zwei Leute, die spazieren gehen.
Ja.
Du kommst von hinten,
du klingelst sogar noch.
Du klingelst, die gehen nebeneinander spazieren auf dem Radweg. Es kommt kein Gegenverkehr, sodass du abbremsen musst, sondern du kannst einfach dran vorbeifahren. Du fährst dran vorbei, nimmst die Trinkflasche und spritzt den volle Pulle ins Gesicht. Das wäre kopiert mal dieselbe Situation. Und da wird ja jeder normale Mensch sagen, tickt ihr noch ganz sauber? Raucht ihr Bauschutt? Hast du am Blitz geleckt? Oder ja, sauft ihr Lack?
Hast du Lack gesoffen?
Was macht ihr da? Ne?
Am Leben vorbeigelaufen.
So, aber im Auto ist halt irgendwie, die sind halt in ihrem sicheren Käfig. Und jetzt muss man überlegen, du hast auf einer Landstraße ungefähr in der Minute zwischen 40 und 60 Lenkimpulse die Minute.
Da spricht der Kfz-Ingenieur Florian eben.
Ja, das heißt, überleg mal, lenk doch mal 2 Sekunden auf der Landstraße nicht, da hängst du ja schon fast in der Leitplanke oder im Graben.
Stimmt.
Ne? Du, auch unbewusst, du lenkst die ganze Zeit. So, jetzt hast du einen Radfahrer vor dir, der nicht alleine ist, sondern nebeneinander fährt.
Ja.
Das heißt, du hast ein und denselben Lenkimpuls, als würdest du einen überholen, nur der ist ein bisschen größer. So, sagen wir mal, du hast einen Lenkimpuls links und dann nochmal rechts. Normal 2, um dran vorbeizukommen. Sagen wir mal, du brauchst 5. So, du hast aber schon in der Minute 60. Ist das so eine Belastung für deinen Körper, dass du dich derart aufregen musst?
Klar, sonst würde er ja kein Auto fahren.
Und dann lege ich noch mal einen drauf. Ich habe das mal ausprobiert mit einem Kollegen. Wir sind nebeneinander gefahren. Du wirst von jedem zweiten Auto angehupt. Das war auch eine vielbefahrene Straße. Wir haben es einfach mal zum Test gemacht. Danach ist der Äußere einfach die Linie weitergefahren. Ich war innen, habe mich nach hinten wegfallen lassen und bin hinter den gefahren. Also er hat denselben Raum der Straße beansprucht, wie als würde ich innen neben ihm fahren. Keiner hat mehr gehupt, alles war in Ordnung. Also du siehst, es geht da nicht um den Platz.
Nein, es geht ums Prinzip.
Es geht ums Prinzip.
Es geht ums Prinzip und es geht darum, irgendwie, ich glaube, es ist okay, dass wir jetzt nicht sagen, ja, aber beim Fahrradfahren gibt es ja auch Assis und bla bla bla, sondern dass wir mal aus der Fahrradfahrsicht dokumentieren und Report halten und auch mal ein bisschen parteiisch sind, ist der Fahrradfahrer, egal was du machst, ist im Straßenverkehr, auf der Straße, Fußgänger mal raus, der Schwächste. Wir haben maximal eine Nussschale auf dem Kopf, die uns ein bisschen schützt, vielleicht ein paar Handschuhe. Motorradfahrer hat eine Lederkombi, Protektoren etc. Und Auto hat eine Knautschzone ohne Ende. Das heißt, der Klischee-Sonntagstyp fühlt sich in seinem komischen Renault Kangoo Kadja schlag mich tot wie Gott in Frankreich, wenn er dich überholt, weil er in dem Moment der Stärkere ist und das irgendwo auch zeigen will. Jetzt kann man natürlich die Theorien ausbringen, dass er viele Komplexe hat, dass er das im Leben, im normalen Leben halt nicht machen kann. Ist ja auch oft so, manchmal, so einmal im Jahr hat man ja die Situation, dass man so einen freudigen Huper auch mal noch trifft an der Ampel nachher und mal freundlich mit ihm spricht, was denn bei ihm verkehrt ist. Und das sind ja meistens, also ganz im Ernst, die tun dir leid, dass sie nicht nachher bei dir im Arm liegen und weinen, weil es einfach Waschlappen sind. Das ist pure Kompensation von mangelnder Körpergröße, mangelndem Aussehen, mangelndem alles, mangelndem Leben.
Ja, das ist richtig. Also ich habe auch schon oft miterlebt, dass man so Leute dann nachher trifft, dann sind die so klein mit Hut.
Ja.
Und was macht man da? Was man nicht machen soll, ausdrücklich nicht machen soll, aber was die dann richtig, also wo du dann am längeren Hebel sitzen würdest, aber ich sag nochmal ausdrücklich nicht machen, ist der Klassiker, du machst den Kofferraum einfach an der Ampel auf. Dann müssen sie aussteigen, mitten an der Ampel, es wird grün, ne? Oder sie fahren weiter und fahren halt mit offenem Kofferraum weiter. Oder seid, egal, bitte nicht nachmachen.
Bloß nicht nachmachen. Ne?
Aber es macht ja auch keinen Sinn, sowas zu machen, weil eigentlich sollte es ja Sinn sein, jeder Mensch bezahlt Steuern, jeder darf die Straße nutzen.
Richtig. Ne?
Die Leute ist ja, die fahren ja kein Fahrrad. Die wissen gar nicht, die kennen beide Seiten gar nicht. Ich hatte jetzt aktuell einen Kumpel von mir, fährt downhill, fährt nur im Wald. Die haben natürlich das Problem mit den Forstarbeitern, die bauen sich ihre Rampen, die werden dann wieder am Wochenende kaputt gemacht.
Und mit Fußgängern, mit Wandern und so, ist ganz, ganz übel, ne?
Ja, die legen, ich habe es jetzt von einem anderen gesehen, die legen Nagelbretter aus. Mhm. Das heißt, wenn da stürzt und reinfällt, da kannst du ja richtig krass verletzen, ne? Mhm. Aber das ist für mich ähnlich, wie wenn dich einer schneidet, ne? Die bringen dich in Gefahr.
Im Siebengebirge wurde doch mal ein Draht über eine Fahrbahn aus, also in Kopfhöhe. Also
ja, das ist unmöglich, das ist einfach gefährlich. Also ich meine, wenn dich einer anhubt und das nervt, okay, aber wenn er dich in Gefahr bringt. Auf jeden Fall dieser Kumpel, ne? Das war immer eine Reiberei, ne? Scheiß Rennradfahrer, was fahrt ihr auf der Straße, was soll das? Gut, er hatte das mit den Forstarbeitern, ne? Mhm. Jeder hat da irgendwie so sein. So, jetzt hat er sich verletzt und hat der Arzt ihm gesagt, ja, wenn du schnell wieder auf, er hat sich die Ferse gebrochen, wenn du schnell wieder auf den Damm kommen willst, Fahrrad, aber jetzt nicht Mountainbike irgendwo durchs Gelände, sondern sanft, flach irgendwo, hat er sich ein Rennrad gekauft. Jetzt habe ich ihn letztens nochmal getroffen, sagt er, Jupp, weißt du was? Endlich verstehe ich dich, und wir sind da in unserem Kegelklüppchen gewesen. Ich verstehe dich wirklich, warum ihr Straße fahrt. Ich begreife es jetzt. Ich bin letztens Radweg gefahren, es ist unmöglich. Ne? Da sind solche Hubbel, das ist so gefährlich. Du wirst an jeder Überfahrt vom Auto übersehen und fast umgefahren. Sag, ich verstehe das. Alle anderen sich umgedreht, weil die nur kannten, so von wegen, scheiß Radfahrer, ne? Ja. Da war so einer der Führenden. So, was ist denn mit dir jetzt los? Ne? Bist jetzt hier.
Hast du ein Bier zu viel?
Aber was ich sagen will, du musst ja irgendwas machen oder gemacht haben, um darüber reden zu können, um darüber urteilen zu können. Mhm. Und wie gesagt, die Rennrad fahren, die machen so einen Scheiß nicht. Die bringen keinen in Gefahr, mit dem sie schneiden oder sonst was oder nah auffahren oder abdrängeln. Aber die noch nie Rennrad gefahren sind, die gar keine Materie davon haben, die versuchen dir, als du bist ja nicht nur Rennradfahrer, du bist ja Autofahrer, du kennst ja beide Seiten.
Ja, klar.
Die versuchen dir zu erklären, wie beides geht, obwohl es nur eins ausüben.
Das ist so ein bisschen wie wenn der typische Sachse dir was über Flüchtlinge erklärt. Hat noch nie einen gesehen, aber weiß, das ist katastrophal.
Ja, oder auch ganz oft Politik, wo wir da sind, in der Kneipe. Ja, du klar, hast Leute, die waren noch nie in der Politik.
Richtig.
Die haben sich noch niemals mit irgendwelchen Kosten oder irgendwelchen politischen Sachen zusammengesetzt oder auseinandergesetzt. Und sich mit anderen Politikern mal zusammengesetzt und gesprochen.
Mhm.
Aber die können Deutschland regieren. Die wissen, was der Kanzler, der Präsident, der Finanzminister, was die alles verkehrt
alle
machen.
Alle 4 oder alle 2 Jahre die Bundestrainer.
Ja.
Es ist doch so.
Auch die. Oder die ganzen Schiedsrichter, die beim Bundesliga formen. Ach,
die bei, ne? Ich freue mich schon, wenn mein Kleiner irgendwann mal Fußball spielt und ich in der E-Jugend samstags nachmittags am Fußball, aber morgens am Fußballplatz stehe und dann den Jungschiri zusammen pfeife, wie ich es damals. Nein, mache ich natürlich nicht, aber. Nee, es ist, glaube ich, so. Ich glaube, es ist ganz viel Kompensation des normalen Versagens. Jetzt weg vom, also auch der Autofahrer, aber auch der Jungschiri-Anpöbler, auch der Sachse, der noch nie einen Ausländer gesehen hat, auch der der Kneipengänger, der Politik und Fußball versteht, es ist immer ganz viel Meinung bei ganz wenig Ahnung.
Ja.
Und mal locker durch die Hose atmen und einfach mal, leve losse. Ich glaube, mir fällt nichts Besseres ein dazu, dass man das einfach, ich meine, es bringt auch da diesen alten Spruch, Gewalt erzeugt Gegengewalt, wenn wir da als Fahrradfahrer immer den Kofferraum aufmachen oder ne, immer auf unser Recht beharren oder versuchen. Klar, bei mir fährt auch oftmals ein bisschen Angst mit, weil, wie gesagt, wir sind das schwächste Glied der Kette. Wenn so ein Autofahrer dich schneidet, du sitzt im Rollstuhl, nicht der Autofahrer. Der hat einen Blechschaden, das war's.
Ja.
So, und deswegen
ein Dachschaden.
Ja, den sowieso. Nee, da kann ich auch verstehen, dass manche Fahrradfahrer da ein bisschen hypersensibel reagieren oder auch ausfallender werden, weil einfach der Sicherheitsaspekt nicht so gegeben ist wie so ein Autofahrer. Das verstehe ich ja nicht, dass ein Autofahrer dann entsprechend auch so, ich weiß nicht, ich kann die Mittelfinger nicht mehr zählen, die ich durch die Heckscheibe gesehen habe.
Ja.
Wo ich denke, also ja, aber das ist, na, du kriegst es nicht geändert, du kriegst es, glaube ich, mit viel, viel Galgenhumor für dich selber reduziert, beziehungsweise die Straßen versuchen zu meinen. Es macht ja auch mehr Spaß, auf ruhigeren Straßen zu fahren und da irgendwo, ja, dem Verkehr aus dem Weg zu gehen, ist ja auch unschöner. Ist für die Autofahrer auch schöner. Keiner von uns fährt gerne in der Stadt oder auf so einer riesen befahrbaren Straße, wobei umso größer die Straße, umso größer sind ja die Seitenfahrstreifen, wo es ja wieder cool ist, siehe Jabachtal bei uns.
Ja, das ist ja ein Radweg.
Ja, da können wir eine Folge drüber machen. Der Radweg sollte tatsächlich, aber wenn ja, sag ich jetzt mal kurz, der Radweg, kein Scheiß, sollte Ende der 2.8er, 2.9er um den Dreh, sollte dieser Radweg, da war das immer auch dieser Seitenstreifen, sollte das doch am offiziellen Radweg werden.
Ja.
Die Grünen in Lohmar fanden das eine ganz tolle Idee. So, die Frage ist, okay, was ändert sich denn? Wir fahren doch immer auf dem Radstreifen da und es klappt doch super. Ist doch herrlich. Dadurch, dass da manchmal Trecker langfahren und manchmal Autos, wird der Seitenstreifen schön sauber gehalten, ne? Also keine Äste und so. Man geht nicht auf den Sack, du kannst super nebeneinander fahren, neben dir können die Autos langbrennen. Ich hatte da nie ein unsicheres Gefühl. Ich weiß nicht, wie geht's dir?
Nee, ich finde auch super ausgebaut. Da kannst ja, der Radweg ist ja so breit, dass du mit 3 Mann nebeneinander fahren kannst.
So, pass auf, jetzt kommt's. Die Grünen, lieb wie sie wollen, wollten dann einen offiziellen Radweg draus machen und wollten tatsächlich zwischen Fahrbahn und Radweg eine Leitplanke bauen. Dementsprechend den Radweg verkleinern, weil der Platz weg ist, und einen offiziellen Radweg draus bauen. Für Unsummen. So, und dann mein Vater damals hat gesagt, Jungs, das ist, hat er so Narren dran gefressen, ne? So, warte, komm, gib ich mal Gas und geh mal, macht doch gar keinen Sinn, lass das doch, wie es ist. Es gibt doch ganz andere Radwege bei mir zu Hause in Lohmar, die ausbaufähig sind oder Renovierungsbedarf, Katastrophe, wir sprachen über die Wurzeln. Und nein, die Grünen und der Landtagsabgeordnete der Grünen, der übrigens traurigerweise, aber es ist Ironie des Schicksals, danach ein Werbefoto gemacht hat, wie er mit dem Fahrrad irgendwo langfährt, ohne Helm. Bei diesem Werbedreh oder bei dieser Ausfahrt ist er gestürzt und hat sich beide Hände gebrochen. Das ist traurig, aber Karma is a bitch. So, auf jeden Fall, der Typ hat sich wirklich vehement dafür eingesetzt, dass dieser Radweg kommt. Und wir hatten irgendwann uns mal bei einem Sportfest, kam der zu uns und ich war da mit 18, 19, 20, stand ich daneben. Und da habe ich Politik am Leih, also ich fand die Grünen immer cool, finde ich immer noch, außer den Ortsverband, weil der Typ steht neben mir und ich glaube, also so muss der Sportpalast in den 30ern geklungen haben. Dann steht der vor mir, ich lasse mir diesen Radweg nicht kaputt machen. Und ich dachte so, Alter, was ist denn los mit dir? Du Spinner, also für eine Sache, die überhaupt keinen Sinn macht, ja, so ein Fass aufzumachen. Ende vom Lied ist tatsächlich, der Radweg wurde offiziell zum Radweg ernannt. Es wurden auf dem Boden diese Radweg-Symbole gesprayt.
Ja.
Das war's.
Ja,
ich wollte das Ding immer mal Hans-Werner Fietz Gedächtnisradweg nennen und irgendwo drauf sprechen. Habe ich bis jetzt nicht gemacht. Ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit. Werde ich irgendwann mal machen. Aber das ist die Geschichte zum Jahrmachtal, warum es mal keine Leitplanke geben durfte.
Ja.
Zum Abschluss noch eine kleine lustige Anekdote der Straßenverkehrsordnung.
Ja.
Kennst du den Paragraph 50?
Nein.
Der Straßenverkehrsordnung, Sonderregelung für die Insel Helgoland.
Nein.
Auf der Insel Helgoland sind der Verkehr mit Kraftfahrzeugen und das Fahrradfahren verboten. Steht in der Strasser-Gersten. Auf Helgoland darfst du kein Fahrrad fahren. Punkt.
Krass, wusste ich nicht.
Ich auch nicht.
Ist das nicht so eine autofreie Insel?
Ja, keine Ahnung, ja. Ich kenne Legoland, aber nee, ich habe es, wie gesagt, tatsächlich gefunden. Das ist, steht offiziell als eins, als eigener letzter Paragraph in der Straßenverkehrsordnung, dass du auf Helgoland kein Fahrrad fahren darfst.
Am Ende als Schlusswort kann man eigentlich nur sagen, das einzige Mittel, glaube ich, sind keine Gesetze oder zurechtweisen. Das beste Mittel ist, glaube ich, Rücksicht aufeinander nehmen. Autofahrer auf Radfahrer, Radfahrer auf Fußgänger, Hundeführer auf Radfahrer, Hundeführer auf Fußgänger, auf Jogger. Ich glaube, wenn jeder so ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nimmt und sich vielleicht auch mal in die Situation vom anderen hineinversetzen kann, dann ist, glaube ich, schon vielen geholfen und der Verkehr wäre wesentlich entspannter. So wie in Italien, da wird zwar mehr gehupt, aber alle sind gelassener.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich hätte jetzt gesagt, oder mal einen ordentlichen Schlag in den Nacken. Aber du hast das diplomatischer geregelt. Ja, das Wort zum Sonntag, oder?
Dann würde ich sagen, dann trainieren wir jetzt ganz fleißig und haben eine gute Saison.
Vizi,
ich wünsche dir alles Gute, sturzfrei und in Münster das Pucki-Fähnchen.
Ich habe gesehen, deine Lizenz ist schon da, meine ist beantragt, dauert aber noch ein bisschen. Ich habe gesehen, der Lehrer hat sie auch und wir sehen uns auf den Lizenzstrecken, die Welt bedeuten.
Alles klar. Bis dahin, gute Fahrt.
Danke dir, ciao.
Vatasia, der Jedermann-Podcast.